Am Mikrofon begrüßt euch Uwe zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Das Thema heute ist eines, von dem wir vor einem Jahr noch gar nicht gewusst hätten, dass es uns interessiert. Es reiht sich ein in die Serie
Corona Global. Ein Virus kennt keine Grenzen.
Konkret geht es um das Impfen, den Zugang dazu und die globale Verteilung der Impfstoffe. Wie immer versuche ich, die vorherrschende nationale Perspektive durch eine globale und entwicklungspolitische Sicht auf das Problemfeld zu ergänzen. Denn schon unser Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Herr Müller von der CSU, hat ganz treffend gesagt, dass wir die Pandemie nur global bekämpfen können. Da habe ich doch mal in seinem Ministerium, dem BMZ, nachgefragt, wie das aus deren Sicht geht. Wie die Zustände in anderen Ländern und vor allem in Ländern des globalen Südens sind, habe ich mit Mareike Haase von Brot für die Welt besprochen. Dabei ging es außerdem darum, wie die Impffortschritte dort sind und was es aus ihrer Sicht braucht, um auch in ärmeren Ländern allen Menschen schnellstmöglich ein Impfangebot machen zu können und so die Auswirkungen und das Leid durch Corona zu mildern oder bestenfalls zu beenden. Hauptsächlich über die politischen Implikationen von Corona sprach ich mit Max Klein von der Buko-Pharma-Kampagne. Also darüber, weshalb die medizinische Versorgung im globalen Süden allgemein und bei Corona insbesondere so oft so unzureichend ist. Dabei war meine Frage vor allem, wieso der globale Süden bei den Impfungen so weit zurück ist und was aus deren Sicht für eine Beschleunigung notwendig ist. Doch auch lokale Bezüge sollen nicht zu kurz kommen und trotzdem eine vielleicht neue, auf jeden Fall nicht allgemein bekannte Perspektive in den Fokus nehmen. Ich sprach mit einem geflüchteten Menschen über seine Pandemieerfahrung in Deutschland.
Online zugeschaltet in Berlin ist mir jetzt Mareike Haase von Brot für die Welt, dem evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung. Sie arbeitet dort als Referentin für internationale Gesundheitspolitik. Hallo und vielen Dank für Ihre Zeit.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Haase, was macht denn internationale Gesundheitspolitik in Zeiten einer Pandemie so wichtig?
Ich denke, gerade jetzt im Falle der Corona-Pandemie war ja am Anfang ganz oft zu hören, dass uns das Virus alle gleich macht und dass wir sozusagen in gewisser Weise alle im gleichen Boot sitzen. Und bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Wir haben eben erfahren, was globale Gesundheit eigentlich bedeutet. Oft gab es den Satz, dass Viren nicht vor Grenzen Halt machen und dass wir sozusagen alle dann eben gefährdet sind vor einer Infektion mit Covid-19. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch sehr deutlich gesehen mit der Zeit, dass das Virus uns doch nicht alle gleich trifft, sondern manche eben sehr viel mehr als andere. Gerade die Menschen, die eher vulnerabel sind, eher verletzlicher sind, weil sie zum Beispiel unter Armutsbedingungen leben und das eben besonders auch betrifft Länder im globalen Süden, also ärmere Länder. Und insofern ist eben sehr deutlich geworden, jetzt auch in der Pandemie, dass es extrem wichtig ist, durch eine globale Zusammenarbeit und Kooperation und wirklich durch solidarische Zusammenarbeit dieses Virus und diese Pandemie eindämmen zu können. Und es ist eben klar geworden, nur wenn wir das wirklich überall schaffen, also tatsächlich in Deutschland, aber eben auch in Südafrika, in Indien, in Peru, wenn wir es schaffen, das Virus einzudämmen, dann sind wir sozusagen vor dem Virus auch wieder sicher und können die Pandemie tatsächlich beenden.
Ja, Sie bzw. Ihre Organisation arbeitet ja nun in allen Teilen der Welt. Was hören Sie denn von dort? Was brauchen die Menschen, um mit den Folgen und Auswirkungen der Pandemie fertig zu werden?
Wir haben schon sehr früh, also wirklich in den ersten Wochen der Pandemie im letzten Jahr 2020, sehr besorgniserregende Informationen von all unseren Partnerorganisationen bekommen. Also Brot für die Welt arbeitet wirklich weltweit mit Nichtregierungsorganisationen zusammen. Und da kamen wirklich aus allen Teilen der Welt Informationen bezüglich der Situation. Und zwar zum einen, was jetzt tatsächlich die gesundheitliche Situation betrifft, also dass wirklich sich eben viele Menschen infiziert haben dann auch. Und zu der Zeit ja zum Beginn der Pandemie eben noch sehr viel unklar war, was jetzt die Auswirkungen und auch Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung dann betrifft. Zum anderen aber auch große Sorgen, was die sonstige gesundheitliche Situation betrifft. Denn wir haben erlebt im letzten Jahr, dass durch diesen Fokus auf die Pandemie, gerade in Gesundheitssystemen, die sowieso schon schwach aufgestellt sind, also wo es an Personal fehlt, an Infrastruktur, an Arzneimitteln, dass die natürlich durch diese Pandemie nochmal extrem gefordert waren und deswegen viele Versorgungsprogramme, gerade für Menschen im Bereich von HIV-AIDS, Malaria, Tuberkulose oder auch Versorgung von schwangeren Frauen, von Geburten, teilweise tatsächlich zusammengebrochen sind oder zumindest extrem zurückgefahren wurden. Und das hat natürlich große Schwierigkeiten verursacht. Und was die Partnerorganisationen uns eben auch frühzeitig schon sehr klar gemacht haben, sind die weiteren Auswirkungen der Pandemie, also die sogenannten sozioökonomischen Auswirkungen, jetzt nicht die direkten gesundheitlichen, aber was eben passiert, wenn in Ländern Lockdowns verhängt werden, wie in Deutschland ja auch, und wirklich also vom einen auf den anderen Tag Menschen ihr Einkommen verlieren, weil sie als Tagelöhner zum Beispiel als Verkäuferinnen auf dem Markt arbeiten oder als Motorrad-Taxifahrer. Und sozusagen wirklich vom einen auf den anderen Tag ihr Einkommen verlieren und keinerlei soziale Absicherung haben, also kein Verdienstausfall bezahlt wird oder ähnliches und die Menschen dann einfach kein Geld mehr haben, ihre Miete zu bezahlen, nichts mehr zu essen unter Umständen kaufen können. Also das waren extrem weitreichende Folgen, die Pandemie von Anfang an hatte, die sich natürlich im letzten Jahr extrem verschärft haben. Und wir sind dann mit den Partnern sehr schnell im Austausch gewesen und haben geschaut, wie wir sie also wirklich möglichst unbürokratisch unterstützen können. Das ging dann von der Verteilung von Lebensmitteln für Menschen, die in Not geraten sind, über die Bereitstellung von Hygienemaßnahmen wie Seife und Wasser. Wir haben die Partner auch unterstützt im Bereich von Informationskampagnen über Covid-19, über die Infektion. Auch zum Thema Falschinformationen, um dem entgegenzuwirken, die ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sehr weit verbreitet waren. Und wir sind dann eben auch stark in die medizinische Unterstützung hineingegangen. Wir haben ja viele Partnerorganisationen, die wirklich also kleine Gesundheitseinrichtungen in ländlichen Regionen. Und da haben wir am Anfang der Pandemie und auch jetzt gerade wieder Umfragen gemacht bei den Partnern, um eben zu erfahren, was sind jetzt die größten Bedarfe, die es gibt, und das ging eben die ganze Zeit viel darum, Krankenhäuser und Gesundheitsstationen mit zum Beispiel Sauerstoffkonzentratoren oder Infrarotthermometern oder auch Schnelltests oder auch ja, Handschuhen, Schutzkleidung, Masken, Desinfektionsmitteln und anderem auszustatten oder auch das medizinische Personal zu schulen über Covid-19. Und jetzt gerade im Moment sind wir mit den Partnern eben sehr eng im Austausch über die Frage der Impfkampagnen. Also wie kann man jetzt es schaffen, in den Ländern tatsächlich ja, weitreichend zu impfen? Das ist ja zum einen natürlich die Frage, ob es überhaupt genug Impfstoff gibt, aber zum anderen auch das infrastrukturelle Fragen. Wie sind die Bedingungen vor Ort? Kann man Impfstoffe kühlen? Gibt es Motorräder, dass man zu den Menschen fahren kann in die Dörfer, um dort zu impfen? Gibt es ausreichend Kanülen, auch wieder ausreichend Schutzhandschuhe und Ähnliches. Und es geht eben auch ganz stark um Informationsweitergabe, weil es auch einfach viel Skepsis dem Impfen gegenüber gibt, so wie wir es ja auch erleben hier in Deutschland. Und das sind so die Bereiche, in denen wir eben versuchen, die Partnerorganisationen zu unterstützen.
Das ist auf jeden Fall ja ein sehr breites Spektrum, was Sie da tun. Wo sehen Sie denn die größten Schwierigkeiten bei der Pandemiebekämpfung? Was muss global getan werden, um da erfolgreich zu sein?
Also eine ganz, ganz große Schwierigkeit, die von Anfang an deutlich wurde, ist, dass es an sehr vielem mangelt, also tatsächlich an vielem medizinischen Equipment. Also das fängt eben an bei Schutzkleidung. Wir haben das ja am Anfang der Pandemie auch erfahren, dass tatsächlich viele Länder dann die Masken nicht mehr ausgeführt haben oder auch Handschuhe waren vergriffen und Ähnliches. Und das ist eben in vielen Partnerländern immer noch der Fall. Es fehlt auch an den Behandlungsmöglichkeiten, die es ja überhaupt nur in sehr begrenztem Rahmen gibt. Also Beatmungsgeräte zum Beispiel sind tatsächlich Mangelware und es führt in vielen Ländern dazu, dass es eben fast nicht möglich ist, auch wirklich Menschen dann zu behandeln, wenn sie eben einen starken Verlauf haben der Erkrankung. Ja, und ein ganz großes Problem, was wir eben im Moment sehen, ist, dass es keinen Zugang oder nicht ausreichend Zugang zu Impfstoffen gibt. Also ich meine, wir sind in der wunderbaren Situation, dass wir tatsächlich, wir hätten es ja nicht geglaubt vor einem Jahr, dass wir jetzt in Europa schon 4 zugelassene Impfstoffe haben, die wir hier verimpfen. Wohlhabende Länder gehen davon aus, dass sie jetzt bis zum Sommer jedem Menschen im Land ein Impfangebot machen können. Aber wir müssen im Moment davon ausgehen, dass gerade in ärmeren Ländern wahrscheinlich noch bis 2023 oder 2024 auf einen umfassenden Schutz durch Impfstoffe gewartet werden muss, weil es einfach nicht ausreichend Impfstoffe gibt, die dann tatsächlich auch in den Ländern verimpft werden können.
Und wer kann da aus Ihrer Sicht was dagegen tun? Wen sehen Sie da in der Pflicht?
Also wir sehen zwei Schritte, die jetzt sehr wichtig sind. Zum einen kurzfristig muss es darum gehen, dass tatsächlich die Impfstoffe, die da sind und die ja auch schon verimpft werden, besser verteilt werden. Wir erleben im Moment, dass über 80% der Impfstoffe, die verimpft sind, schon in wohlhabende Länder gehen und nur 0,3% ungefähr in ärmere Länder gehen, dort verimpft werden. Das muss sich ändern und es kann kurzfristig dadurch passieren, dass wohlhabende Länder einen Teil ihrer Impfdosen tatsächlich abgeben, sodass eben auch in ärmeren Ländern besser geimpft werden kann. Das Ziel im Moment und was die Weltgesundheitsorganisation ja empfohlen hat, ist, dass zuvorderst alle Risikogruppen geimpft werden und zwar weltweit, also wirklich Gesundheitspersonal insbesondere, aber auch vorerkrankte Menschen oder ältere und alte Menschen. Und das heißt also, bevor einzelne Länder das Ziel anstreben, die Herdenimmunität zu erreichen, sollte es eben tatsächlich so sein, dass Risikogruppen überall geimpft werden. Deswegen sollten Länder Anteile ihrer Impfdosen abgeben. Das machen einige Länder auch schon, auch einige europäische Länder. Deutschland leider bisher noch nicht. Und da hoffen wir, dass es da auf jeden Fall bald ein Einlenken gibt, denn das sollte tatsächlich am besten heute passieren. Und dann gibt es einen weiteren Schritt, den wir als sehr wesentlich sehen. Und das ist tatsächlich, dass die Produktion von Impfstoffen ausgeweitet wird. Denn wir erleben eben, dass es nicht ausreichend Impfstoffe im Moment überhaupt auch zu kaufen gibt, die dann verimpft werden könnten. Was zum einen daran liegt, dass viele Länder, auch gerade wohlhabende Länder, weit über den eigenen Bedarf eingekauft haben. Aber es liegt eben auch daran, dass die Produktion ja gar nicht hinterherkommt. Also wenn es eben nur einzelne Unternehmen gibt, die diese Impfstoffe produzieren, dann ist es sehr schwierig, tatsächlich so viel zu produzieren, dass der Bedarf, der weltweite Bedarf gedeckt werden kann. Und für diese Ausweitung der Impfstoffproduktion ist es eben wichtig, tatsächlich alle Produktionskapazitäten, die es weltweit gibt, zu nutzen. Da gibt es auch gerade in Entwicklungsländern, gerade in Ländern des globalen Südens, sehr weitreichende Kapazitäten zur Produktion, die man nutzen könnte, die aber bisher nicht genutzt werden. Und insofern sprechen wir uns sehr stark dafür aus, dass es da eben ein Umlenken auch aus der Politik oder insbesondere aus der Politik gibt. Und da das im letzten Jahr nicht ausreichend passiert ist, empfehlen wir, dass jetzt tatsächlich zeitweise auch die Patente, also der Patentschutz für Impfstoffe ausgesetzt wird, sodass tatsächlich alle Unternehmen, die in der Lage sind, die zu produzieren, das eben auch tun können.
Vielen Dank für das Gespräch an Mareike Haase von Brot für die Welt und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Verbunden bin ich jetzt mit Dr. Olaf Deutschbein, Sprecher des Ministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, Dr. Gerd Müller von der CSU. Schönen guten Tag, Herr Deutschbein, und schönen Dank für Ihre Zeit.
Ja, schönen Gruß aus Berlin.
Herr Minister Müller hat vor einiger Zeit mal gesagt, dass die Pandemie nur global erfolgreich bekämpft und besiegt werden kann. Wie stellt er sich denn vor? Was muss dafür passieren und wie ist der Beitrag Deutschlands und des BMZ dazu?
Was der Minister Müller sagen will, ist, wir werden diese Pandemie nur global besiegen und nicht allein in Deutschland. Natürlich ist es toll, dass bei uns die Impfungen losgehen. Wir warten alle darauf. Aber das Virus mutiert weiter. Und wir werden diese Pandemie deswegen auch nur besiegen, wenn überall auf der Welt die Menschen geimpft werden. Und mit jedem Tag, wo Impfungen in Entwicklungsländern nicht stattfinden, steigt natürlich auch die Gefahr, dass das Virus weiter mutiert, zurückkommt in einem Flieger oder mit einer Warenlieferung und dann auch wieder in Deutschland eine neue Welle auslöst. Und deswegen ist für ihn wichtig, aber auch, sag mal, auch in unserem eigenen Interesse, dass wir jetzt ganz schnell auch eine globale Impfkampagne starten. Und wie sind da die Zahlen? 75% der Impfungen sind in ein paar wenigen Ländern, USA, China, UK und der EU. Und in den armen Ländern finden gerade mal 1-2% der Impfungen statt. Und hier müssen wir auf die Tube drücken, dass auch in diesen Ländern geimpft werden, um uns letztlich auch selber zu schützen.
Genau, in dem Sinne hat ja die WTO auf Wunsch der USA die Initiative ergriffen und gefordert, Patente für Corona-Impfstoffe freizugeben, zumindest für eine gewisse Zeit. oder den Patentschutz auszusetzen, damit eben weltweit produziert werden kann. Die Bundesregierung und auch Minister Müller haben sich da erstmal dagegen ausgesprochen. Warum?
Stimmt, das klingt auf den ersten Blick wenig einleuchtend. Gebt doch die Patente frei und produziert Impfstoff schneller, billiger, sodass er verfügbar ist. Aber so funktioniert es leider nicht. Die Impfstoffe sind sehr anspruchsvoll. Also selbst bei Medikamenten ist die Patentfreigabe ein schwieriges Unterfangen, bei Impfstoffen nochmal. Und deutsche Impfstoffe sind auf mRNA-Basis. Das sind also wirklich hochanspruchsvolle Prozesse. Das muss gekühlt werden bei minus 70 Grad beim BioNTech-Impfstoff etc. Man findet also nicht einfach mal ein Unternehmen, das das so kann und in 3 Wochen gibt es dann die Impfdose nach dem Motto, da hast du das Rezept und jetzt misch das mal schön zusammen und füll es in Fläschchen und fertig. So funktioniert das leider nicht. Deswegen hat er gesagt, ja, wir brauchen mehr Impfstoff, aber das Patent einfach zwangsweise freizugeben und auf den Markt zu hauen und irgendwer wird es dann schon nutzen und was herstellen, das funktioniert nicht. Und auch die Gefahr, dass dann ein Impfstoff kommt, der schlecht hergestellt wurde und dann, sagen wir mal, eine ganze Impfkampagne in Gefahr bringt, weil Menschen krank werden im schlimmsten Fall oder sterben, ist ja auch vorhanden. So, wie ist der Vorschlag dagegen? Wenn wir schnell impfen wollen, müssen wir woanders ansetzen. Das heißt, erstmal die Restriktion bei Exporten aufheben. Es gibt immer noch Länder, die verbieten den Export von überschüssigen Impfstoffen oder gar von Grundstoffen, damit man sie Impfstoffe herstellen kann. Zweitens, viele Länder haben sich mehr Impfdosen gesichert, als sie für ihre Bevölkerung brauchen. War ja klar, am Anfang dachten alle, wir müssen nehmen, was wir kriegen können, weil man weiß auch nicht, welcher Impfstoff am Ende funktioniert. Jetzt sieht man mittlerweile bis zum Herbst, wir brauchen gar nicht alle Impfdosen. Also diese Impfdosen jetzt auch, die überschüssig sind, schnell und gerecht zu verteilen, ist der schnellste Weg, auch überall in der Welt impfen zu können. Und drittens braucht man jetzt unbedingt auch Produktionsstandorte, die diese Patente auch umsetzen können, um neuen Impfstoff herzustellen. Davon gibt es gar nicht so viele in der Welt, schon gar nicht in Entwicklungsländern. Und diese Pharmaindustrie jetzt zu fördern, damit die Impfstoff herstellen kann, das ist jetzt, sage ich mal, der dritte Schritt, um zügig voranzukommen.
Und wird sich Deutschland und die EU an der Verteilung der dann eben zu viel jetzt bestellten und gelieferten Impfstoffe dann auch beteiligen? Gibt es da schon Planungen? Wissen Sie da was von?
Das wird immer wieder diskutiert. Frankreich hat das in Aussicht gestellt. Der Bundespräsident hat das ja auch schon mal gesagt. Wichtig ist, dass wir jetzt in Deutschland schnell so viele Menschen impfen, wie wir können. Aber sollte dann ab Herbst klar sein, da sind Impfdosen übrig, dann ist es eine Frage der Solidarität, diese nicht zu horten und noch zu hoffen, ich sage jetzt mal, den allerletzten Bummelanten auch noch zu impfen, sondern zu sagen, das geben wir jetzt in Regionen, wo Risikogruppen, Gesundheitspersonal eben auch in Entwicklungsländern dringend geimpft werden muss. Und damit helfen wir, die Pandemie global zu besiegen, viel effizienter. Also die Zeichen sind da und im Herbst muss auch gehandelt werden.
Da gibt es auch positive Signale aus dem Ministerium, dass dann die Verteilung neu geregelt wird.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Jeden dritten Sonntag im Monat auf
Radio Frei.
Stark und ich gehe.
Das Coronavirus ist ja von Wildtieren auf den Menschen übergesprungen. Was bedeuten diese gemachten Erfahrungen auf unser Verhältnis zur Globalisierung und die damit verbundenen Zusammenhänge?
Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten ja jetzt hauptsächlich daran, die Symptome zu bekämpfen, also die Pandemie. Wenig Diskussion ist noch, wie kam es eigentlich dazu? Sie haben es erwähnt, der Virus ist höchstwahrscheinlich von einem Wildtier übertragen worden auf die Menschen. Die Viren haben immer stärker, oder sagen wir es andersrum, Viren leben bei Wildtieren in einer Symbiose und je stärker der Mensch Regenwald abholzt, Wildtiere ausrottet, müssen sich die Viren einen neuen Wirt suchen. Und das sind halt immer häufiger Menschen. Und ein Virus, der bei einem Tier vergleichsweise harmlos ist, die leben da seit tausenden Jahren zusammen, löst bei Menschen eine schwere Infektionskrankheit aus. Das ist bei Ebola passiert, das ist bei Zika passiert, das ist jetzt bei Covid passiert. 75% aller neu auftretenden Infektionskrankheiten haben solchen Ursprung bei der Übertragung von einem Tier. Und Experten schätzen, dass es 40 oder ein paar Dutzend zumindest weitere solcher Viren gibt, die Pandemiepotenzial haben. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir dieses Risiko verringern, weil sonst wird die nächste Pandemie um den Erdball fegen und ich weiß nicht, wie oft sich die Menschheit solche großen Rettungsaktionen leisten kann, und die Gefahr, dass der nächste noch schwerwiegendere Konsequenzen hat, besteht ja auch. Das heißt also, eine Konsequenz aus der Krise muss sein, Naturschutz, Waldschutz, diese Dinge ernst zu nehmen, weil gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten, und wollen wir unsere Gesundheit künftig schützen, dann müssen wir eben auch dafür sorgen, dass eben Naturgebiete intakt bleiben und der Mensch nicht noch in jeden letzten Winkel unberührte Natur eintritt. Tiere auf Wildtiermärkten in Käfige pfercht, daneben sind dann Haustiere, die Viren übertragen sich, und wir haben dann die nächste Pandemie. Also Umweltschutz ist Gesundheitsschutz für uns alle.
Nun hoffen wir, dass die Pandemie dann demnächst irgendwann mal in Deutschland erst vorbei ist und dann irgendwann auch weltweit oder zumindest nicht mehr so gefährlich. Was wird denn anders sein auf der Welt nach der Pandemie? Vielleicht insbesondere in Bezug auf die Entwicklungszusammenarbeit. Was lernen wir daraus? Was gibt uns das mit, was da jetzt passiert ist im letzten Jahr?
Die Pandemie ist eine furchtbare Gesundheitskrise bei uns in Deutschland, überall auf der Welt. Aber in vielen Ländern hat sie noch eine viel dramatischere Folgekrise ausgelöst. Hunger, Wirtschaftseinbruch. Das merken wir ja auch bei uns. Viele Selbstständige kämpfen ums Überleben. Der Einzelhandel, dem geht es nicht gut. Und diese Problemlage ist in Entwicklungsländern noch um ein Vielfaches dramatischer. Ich möchte mal ein paar Zahlen nennen. Allein in Afrika haben 300 Millionen Menschen ihren Job verloren. Das waren Menschen, die ohnehin nichts auf dem Sparkonto hatten. Da gibt es kein Hartz IV, keine Grundsicherung. Die stehen vor dem Nichts durch Corona. 130 Millionen Menschen, und das ist Bevölkerung von Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen, die rutschen in extremer Armut und Hunger ab. Das heißt, die haben weniger als $2 am Tag zum Überleben für die Familie. Hunderte Millionen Kinder gehen nicht in die Schule, verlieren ihre einzige warme Mahlzeit. Und die, die nicht in die Schule gehen, viele von denen kommen auch nicht wieder, weil die Eltern durch eben Jobverlust das Schulgeld nicht mehr aufbringen können oder den Weg zur Schule finanzieren können. Also das haut viele Länder um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte in der Entwicklung zurück. Und das ist dramatisch, weil wir waren eigentlich auf einem guten Weg. Hunger halbiert, Armut halbiert. Die Einschulungsquoten sind sehr nach oben gegangen. Und da hat die Entwicklungspolitik natürlich jetzt eine Aufgabe, dass wir diesen Abwärtstrend schnell stoppen und nach Corona auch in den Wiederaufbau kommen. Und nenne mal ein Schlagwort, der muss natürlich auch grün sein, Green Recovery. Ja, indem man nämlich gleich auch schauen, in welche Industrien investiert man dann neu. Das müssen erneuerbare Energien sein, weil neben Corona und der Pandemie bleibt der Klimaschutz die große Überlebensfrage für die Menschheit. Und der müssen wir uns auch in der Entwicklungspolitik in den nächsten Jahren noch stärker stellen.
Jetzt haben Sie angedeutet, dass in Deutschland eben auch viele unter den Folgen der Pandemie leiden, besonders in wirtschaftlicher Hinsicht. Und da wird ja eine Menge Geld reingepumpt, das aber gerade häufig über Schulden finanziert wird. Besteht da nicht die Gefahr, dass dann irgendwann in nächster Zeit viel gespart werden muss und dass da eventuell gerade sowas wie Entwicklungszusammenarbeit, weil es ja nicht ganz so wichtig ist und irgendwie nicht uns betrifft, darunter leidet? Also glauben Sie, dass der von Ihnen angesprochene Aufbau dann auch wirklich finanziert wird?
Leider ist der Trend immer da. Die Europäische Union engagiert sich auch weltweit und hat die Mittel für Entwicklung für die nächsten 7 Jahre gekürzt. Das klingt natürlich, wenn man für so ein Ministerium arbeitet, immer so, muss er ja sagen, ist aber so, es ist kurzsichtig. Weil was machen die Menschen? Viele können sich an das Jahr 2015 erinnern, als Menschen aus lauter Verzweiflung, weil die Nahrungsmittelrationen gekürzt wurden, weil sie festgestellt haben, ich kann meine Kinder hier im Krisenbogen um Syrien nicht mehr in die Schule bringen. Ich habe kein Geld mehr auf dem Konto. Jetzt wird mir auch noch die Nahrungsmittelration gekürzt. Was soll ich denn machen? Ich mache mich auf die Flucht. Und das war dramatisch. Und wenn wir jetzt die Zahlen sehen, die sich aufbauen infolge der Corona-Krise, dann muss man eben auch weitsichtig sagen, lasst uns doch helfen, dass die Menschen da, wo sie zu Hause sind und wo sie auch leben wollen, eine Perspektive haben, auch nach Corona. Das ist in aller Interesse. Es ist humanitär für die Menschen das Beste, das wollen sie. Es ist aber auch in unserem Interesse, dass es hier nicht zu unkontrollierten Flüchtlingsbewegungen kommt. Insofern kann ich nur hoffen, dass diese Einsicht sich auch in den nächsten Jahren durchsetzt.
Mit dem Appell an die Kollegen in anderen Ministerien bedanke ich mich bei Herrn Dr. Deutschbein, dem Sprecher des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Dankeschön. Schönen Gruß nach Erfurt.
Als nächstes spreche ich mit Max Klein von der Buko Pharma-Kampagne. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Vermutlich werden jetzt nicht alle Zuhörenden wissen, was die Buko-Pharma-Kampagne ist oder jemals davon gehört zu haben. Von daher sagen Sie uns doch bitte kurz, was ist das und mit welchen Themen befassen Sie sich?
Ja, danke für die Einladung. Wir sind eine NGO mit Sitz in Bielefeld, wobei ich hier in Berlin auch politische Advocacy-Arbeit mache. Uns gibt es schon ein bisschen länger. Wir hatten jetzt kürzlich unser 40-jähriges Jubiläum. Und wir arbeiten rings um Themen, die mit dem Menschenrecht auf Gesundheit zusammenhängen. Also das reicht von Fragen der gerechten Arzneimittelversorgung über Patientenaufklärung, bedarfsgerechte Forschung, auch die Fragen von sozialen Determinanten von Gesundheit ist ja auch sehr wichtig. Und momentan haben wir Schwerpunkte zum einen auf Projekten im Bereich Krebsversorgung im globalen Süden, also vor allem mit dem Schwerpunkt auf dem Problem von hohen Medikamentenkosten für Patienten bei Krebsversorgung. Wir haben mehrere Projekte im Bereich Antibiotikaresistenzen, also sowohl Veterinär- als auch Humanmedizin, als auch Landwirtschaft als Problemfelder. Und natürlich arbeiten wir seit Ausbruch der Pandemie auch sehr, sehr stark rings um den Bereich Covid-19.
Genau, und das ist ja auch vermutlich seit letztem Jahr die Corona-Pandemie im Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Was sind denn da die Bereiche, um die es da geht?
Ja, das ist ziemlich facettenreich, auch dadurch, dass es ja wirklich ein globales Problem ist und auch eins eben, was sehr, ja, in sehr kurzer Zeit dann über die Weltgemeinschaft hereingebrochen ist. Also wir haben zum einen natürlich einen Schwerpunkt auf dem Themenfeld Impfstoffe. Natürlich die Frage von Forschung und Eignung bei Impfstoffen. Also nicht alle Impfstoffe sind ja für alle Settings geeignet. Gerade wenn man zum globalen Süden arbeitet, wie wir das vor allem tun, ist das ein Faktor Zugang zu Impfstoffen. Natürlich Innovation ohne Zugang ist letztlich nutzlos. Ja, ein großes Problem, vor dem wir stehen. Die Frage von Public Return on Public Investment, also Staaten, die selbst viel Steuergelder investieren. Was bekommen sie eigentlich an Zugangszusagen heraus? Wie sieht das mit Patenten aus? Aber man darf das nicht nur auf die Impfstofffrage, denke ich, zu sehr fokussieren, weil wir haben natürlich auch Unterversorgung global, wenn es um Tests geht, wenn es um Schutzkleidung geht. Erinnern wir uns, Anfang der Pandemie war das auch im globalen Norden ein riesiger Faktor. Und die Frage von Verfügbarkeit von Sauerstoff in Indien beispielsweise momentan ein riesiges Problem. Wir arbeiten dazu, was macht das generell mit Gesundheitssystemen? Also gerade Gesundheitssysteme, die vorher schon schwach waren, die teilweise auch erzwungenermaßen kaputt gespart wurden. Und wir haben sehr starken Fokus auf vulnerable Gruppen, denn auch bei Covid-19 gilt wie immer, Armut macht krank. Das ist im globalen Norden so wie im globalen Süden. Und das ist ein wichtiger Fokus. Die Nachhaltigkeit von Maßnahmen, das ist, denke ich, wichtig, weil natürlich sehr viel jetzt im Panikmodus passiert. Und gleichzeitig wir natürlich gucken müssen, dass wir da mittel- und langfristig auch gute Lösungen finden. Und sehr wichtig, man darf ja nicht vergessen, wir haben parallel noch die bereits vorher bestehenden Gesundheitskrisen, die dadurch jetzt auch noch verstärkt werden, also sei es rund um die großen drei, also Malaria, HIV, AIDS, Tuberkulose, als auch nicht übertragbare Erkrankungen. Ich habe vorhin schon mal Krebs genannt, Krebsversorgung im globalen Süden ohnehin ein Problem. Man kann sich vorstellen, was jetzt unter dem Einfluss von Covid-19 da passiert. Das ist natürlich desaströs. Und ein Aspekt, der sehr wenig im Fokus leider steht, der aber gerade den zivilgesellschaftlichen Akteuren doch sehr wichtig ist, ist das Problem von das Shrinking Spaces, also dass sich der Raum für zivilgesellschaftliche Akteure, aber generell auch für politisch kritische Akteure in vielen gerade autoritär geprägten Staaten doch noch weiter verkleinert hat, weil man eben von politischer Seite Gegenmaßnahmen in der Covid-19-Bekämpfung auch genutzt hat, um unliebsame Stimmen halt ja mundtot zu machen. Und genau, das sind alles Themen, an denen wir arbeiten, in einer Vielzahl von Netzwerken, Plattformen, mit großer Vielzahl von Akteuren, vor allem aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich.
Das ist auf jeden Fall ein weites und auch spannendes Feld. Ich würde mich jetzt trotzdem erstmal auf die Impfungen fokussieren, weil in Deutschland ist ja die Impfung gegen Corona gerade in aller Munde und dann in absehbarer Zeit vermutlich auch in aller Arme. In vielen Teilen der Welt ist das aber nicht so, ist die Verfügbarkeit von Impfungen nicht gegeben. Und es sieht auch in naher Zukunft nicht danach aus. Woran liegt das denn?
Ja, es ist leider tatsächlich so, dass die Unterversorgung gerade im globalen Süden wirklich grotesk ist. Also das muss man sagen. Es ist wirklich extrem, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Also Anfang Mai hat die WHO beispielsweise mal wieder eine Wasserstandsmeldung durchgegeben. Da waren 1,1 Milliarden Covid-19-Impfstoffdosen eingesetzt worden bis dahin. Aber 80% der Impfungen fanden in Ländern von hohem oder dem oberen mittleren Einkommen statt. Es gibt ja diese Einstufung nach Einkommensklassen. Und gerade mal 0,3% der Gesamtzahl der Impfungen weltweit waren in Ländern mit niedrigem Einkommen. Und man kann sich vorstellen, was das für Konsequenzen hat. Zu Beginn der Pandemie war es schon so, dass der globale Norden vor allem betroffen war. Aber das ist ja schon längst nicht mehr der Fall. Und wir brauchen global Impfstoffe. Das ist gar keine Frage. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass das eine Frage von geretteten Leben ist, sondern wir sehen ja auch sehr stark, dass an dieser Versorgung mit Impfstoffen die Frage auch hängt, wie sich bestimmte wirtschaftliche Kreisläufe beispielsweise normalisieren. Das heißt beispielsweise jemand, der von der Hand in den Mund lebt, nehmen wir mal Indien beispielsweise, für den hat ein Lockdown natürlich noch viel katastrophalere Folgen als hierzulande. Das heißt, die Leute sterben dann vielleicht, bevor sie an Covid-19 sterben, an Hunger. Und genau deswegen ist diese Unterversorgung im globalen Süden grotesk, kann man nicht anders sagen. Das hat verschiedene Gründe, warum das so ist. Zuerst muss man, glaube ich, sagen, es war vollkommen absehbar. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Dinge daran. Und da sieht auch die Weltgemeinschaft alles andere als gut aus. Das eine Problem ist sicherlich, dass die Produktion nach wie vor nicht ausreichend ist. Die Gründe dafür aber, da gibt es eine Menge Halbwahrheiten, eine Menge Mythen, warum das eigentlich so ist. Und ich denke, das ist wichtig auch dann hervorzuheben. Fakt ist eben, die Produktion ist nicht ausreichend. Es gibt auch ein Horten von Impfstoffdosen im globalen Norden, immer noch extrem. Und wir sehen leider auch, dass die Konstrukte, die man sich global ausgedacht hat, um dieser Unterversorgung ein bisschen abzumildern, dass die alle sehr defizitär sind aus verschiedenen Gründen. Ich werde mal drei Beispiele nennen. Das eine ist COVAX, nennt sich das. COVAX ist auch das Pferd, auf das die deutsche Bundesregierung vor allem setzt. Das ist ein globaler Verteilungsmechanismus, der allerdings, und da sind wir schon bei einem der ersten Probleme, nicht nur ärmere Länder versorgt, sondern teilweise aus dem sich auch reichere Länder bedienen. Kanada hat das beispielsweise auch gemacht. Und wo eben gepoolt dann eben Impfstoffe zur Verfügung gestellt und verteilt werden sollen. Das Problem ist hier zum einen, das Ganze ist extrem unterfinanziert. Es sind auch nicht genügend Impfstoffe da, die gekauft werden können. Da sind wir wieder beim Problem, was ist überhaupt auf dem Markt. Und das Problem ist auch, dass das Ganze den zentralen Konstruktionsfehler hat, dass es Symptombekämpfung ist. Also es setzt nicht an dem grundlegenden Problem an, sondern es will einfach nur verteilen. Und im Augenblick sehen wir, dass, obwohl das der Mechanismus ist, der vor allem im globalen Norden auch bevorzugt wird, der nicht halb so schnell in die Puschen kommt, wie das notwendig wäre, um überhaupt ein bisschen eine grundlegende Abdeckung, zumindest zum Beispiel für das Gesundheitspersonal in ärmeren Ländern, die ja wirklich, also die Frontline-Workers, die ja wirklich das höchste Risiko haben, überhaupt mal zu gewähren. Das ist das Erste. Als Zweites wäre der Patentpool zu nennen, CTAP. CTAP, der bei der WHO angesiedelt ist, seit letztem Jahr schon, wo es darum ging, dass man eben freiwillig Lizenzen einbringen kann von Herstellerseite, um eben die Produktionskapazitäten auszuweiten und dann dadurch möglicherweise eben auch eine finanziell auch was rauszubekommen. Und da haben wir gute Erfahrungen gemacht bei HIV/AIDS zum Beispiel in dem Bereich. Also der Patentpool, der damals dafür aufgesetzt wurde, hat sich auch ausgeweitet. Mittlerweile arbeitet auch zu Tuberkulose beispielsweise. Das Problem ist, der Pool ist leer. Das heißt, die Pharmaindustrie hat von vornherein das Ganze nachdrücklich ignoriert. Also es gibt keine Lizenzen, die da drin sind. Es gibt zwei Hersteller, die sagen, wir würden euch anbieten, was zu produzieren, sobald eine Lizenz drin ist. Aber solange keine Lizenz eingebracht wird, ist es eben ein leeres Konstrukt. Und das ist insofern auch wichtig zu wissen, als dass viele ja darauf verweisen, andere progressivere Maßnahmen seien gar nicht nötig, weil man müsse ja vor allem einfach freiwillige Lizenzvereinbarungen fördern. Und das Ganze ist längst möglich. Wir haben diesen Pool, das könnten die Firmen machen, wenn sie wollten. Und er ist leer de facto. Und vielleicht als Drittes noch, da gab es jetzt auch in der letzten Woche sehr viel mediales Echo zu. Das ist der Vorstoß von Indien und Südafrika bei der Welthandelsorganisation, bei der WTO, zu einer Ausnahmeregelung, also einem sogenannten Waiver, wo es darum ging, dass für Instrumente in der Covid-19-Bekämpfung wohlgemerkt nicht nur Impfstoffe, sondern eben auch beispielsweise Masken oder Medikamente oder Ähnliches, dass dafür der Schutz geistigen Eigentums während der Pandemiedauer ausgesetzt werden soll, sodass sich die Länder selbst überlegen können, ob sie eben Patente anwenden oder nicht. Beziehungsweise wir reden da nicht nur über Patente, wir reden auch über Sachen wie Daten sind natürlich ein Faktor, Zelllinien, Know-how, Industriedesigns, beispielsweise bei Masken ist das ein großer Faktor. Und dieser Waiver wird seit Oktober letzten Jahres im gleichen Council der WTO eben ist festgesetzt worden durch den Widerstand einiger weniger reicherer Staaten. Das sind zufälligerweise genau die mit einer sehr, sehr starken Pharmaindustrie. Und darunter ist auch die EU und auch Deutschland tut sich da bisher leider nicht sehr positiv hervor. Und deswegen hängt das Ganze dort fest. Und um dann wieder den bisschen den Kreis zu schließen zu dem, was ich zum Anfang sagte, warum sind die Kapazitäten nicht da? Mythos und Halbwahrheit ist in der Argumentation gewesen. Erstens, Patente sind gar nicht das Problem oder geistiges Eigentum ist nicht das Problem. Das war am Anfang, Ende letzten Jahres auch noch vor allem die Narrative. Das ist möglicherweise, also auch schon in der Vergangenheit vor Covid-19, das dramatischste Irrtum oder die folgenreichste Lüge, wenn man so möchte, vielleicht global der letzten Dekaden auch gewesen. Denn natürlich ist geistiges Eigentum eine elementare Hürde. Wir wissen das, wir sehen das ja, wenn Länder versuchen, Zwangslizenzen zum Beispiel anzuwenden bei Medikamenten, was passiert, was für massiver politischer und wirtschaftlicher Druck da die Folge ist. Das haben wir an allen Ecken und Enden schon in der Vergangenheit gesehen. Man hat sich in der Narrative dann irgendwann so ein bisschen wegbewegt Richtung, okay, Patente sind vielleicht das Problem, aber selbst wenn sie es wären, würde das Aufheben von Patenten, wie zum Beispiel bei der WTO, überhaupt nicht den Unterschied machen, weil die Länder des globalen Südens, die haben gar nicht die Produktionskapazitäten. Das klang mitunter sogar auch etwas drastischer, so nach dem Motto, die können das doch eh nicht so produzieren, das ist doch zu komplex. Und der klassische Ausspruch war, wir hätten morgen nicht eine Impfstoffdosis mehr. Und das ist natürlich absichtlich ein bisschen irreführend, weil es geht hier zum einen nicht darum, dass morgen eine neue Fabrik steht, sondern dass man mittelfristig natürlich die Kapazitäten ausweitet. Weil wir wissen, wir werden in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht die Welt durchgeimpft haben in der Hinsicht. Wir haben Mutationen, die das Ganze noch schwieriger machen. Wir wissen, einige von den Impfstoffen, die wir jetzt haben, funktionieren nur sehr, sehr schlecht bei bestimmten Mutationen. Das ist schon ein Riesenproblem. Und das Problem ist gar nicht so sehr, dass die Kapazitäten nicht da sind, sondern dass viele von den Kapazitäten nicht genutzt werden. Das ist durchaus ein Problem. Also wir haben den größten Generika-Hersteller beispielsweise, der sich jüngst, ich will nicht sagen beschwerte, aber sich etwas verwundert öffentlich äußerte, dass man angeboten hätte, auch die eigenen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, aber darauf keiner der Lizenzinhaber bei den Impfstoffen eingegangen sei. Also es gibt Kapazitäten auch im globalen Süden. Wir haben Länder wie Thailand beispielsweise, wir haben Länder wie Argentinien, die durchaus da in die Bresche springen könnten. Dafür braucht man eben Technologietransfer. Das ist klar. Man muss Know-how hier, man muss da aushelfen. Und ich glaube, da liegt eben der Hase im Pfeffer. Viele Akteure im globalen Norden wollen eben das nicht aus der Hand geben. Man möchte diese Abhängigkeit quasi weiter beibehalten, denn es ist eine de facto Abhängigkeit des globalen Südens vom globalen Norden, was Patente angeht in diesem Bereich. Und das ist zum einen moralisch natürlich ja wirklich extrem enttäuschend, aber es ist auch ganz praktisch gesehen natürlich eine Dummheit, weil je länger diese Bekämpfung andauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass Mutationen entstehen, die dann auch eben den globalen Norden wieder beschäftigen. Und es gäbe jetzt die Möglichkeit, mittelfristig auch Kapazitäten aufzubauen und Strukturen, die auch gegen andere Pathogene in der Versorgung helfen könnten zukünftig. Wir reden schon über die Next Pandemic. Und gerade zum Beispiel die mRNA-Technologie, es sind ja nicht alle Impfstoffe mRNA-Impfstoffe, das ist ganz wichtig. Es wird immer darüber geredet, wie komplex das Ganze sei. Es sind nicht alle mRNA-Impfstoffe und die, die es sind, haben den großen Vorteil, dass sie mit sogar weniger Aufwand teilweise als die klassische Impfstoffproduktion da Strukturen aufgebaut werden können und einfach auch abänderbar sind für neue Pathogene. Das heißt, man könnte regional zum Beispiel zur besseren Versorgung eine Impfstoffproduktion aufmachen, um dann eben auch mittelfristig besser gewappnet zu sein.
Aber vielleicht liegt gerade in dem letzten Teil auch schon, naja, ein Stück weit das Problem. Es ist wahrscheinlich einfacher, die Message zu ändern, also welches Virus oder was auch immer da bekämpft werden soll. Und vielleicht ist das ja auch ein Teil des Problems, dass die Hersteller eben da nicht wollen, dass diese ja schon fast revolutionäre Technik dann da sich verbreitet. Aber wer müsste denn da was tun, damit wir da vorankommen, also gerade im Thema Impfung? Die Hersteller scheinen es ja nicht zu sein. Wo sehen Sie denn da Ansatzpunkte? Wer kann da was tun?
Also ich denke schon, dass sowohl Politik als auch Wirtschaft da in der Verantwortung sind. Also natürlich ist uns klar, dass der Pharmamarkt einfach auf Gewinnmaximierung, nicht auf Gewinn kreieren, sondern auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Das heißt, natürlich ist es jetzt erstmal nicht so verwunderlich, dass sich viele Hersteller so verhalten, wie sie sich verhalten. Aber das heißt, denke ich, nicht, dass man da aus der Verantwortung ist. Zum einen, weil man ja auch teilweise sehr, sehr stark von öffentlicher Finanzierung profitiert hat, weil man auch teilweise aufgebaut hat auf öffentliche Forschung. Also gerade zum Beispiel im Bereich der mRNA-Impfstoffforschung hat man viel auf staatliche US-Forschung auch auf einige Technologien aufgebaut. Das heißt, man hat das nicht alles selbst in der Forschung gestemmt, nicht aus eigenen Mitteln und nicht mit eigenem Know-how. Das sollte man anerkennen. Das Problem ist sicherlich, dass man von politischer Seite verpasst hat, als die Möglichkeit war, hier auch wirklich in den Verträgen mit den Herstellern dies festzuhalten, also klare Zugangsregelungen, die transparent und die verbindlich sind, festzuschreiben, dass man dies nicht gemacht hat. Die Gründe dafür, über die kann man ein bisschen spekulieren. Tatsache ist, es ist verpasst worden. Dennoch wissen wir, dass es durchaus auch immer mal wieder Stimmen gab, auch aus der Wirtschaft, dass man eigentlich der Meinung sei, man würde sich ja darum bemühen, hier auch einen breiteren Zugang zu schaffen. Wenn das nicht nur Whitewashing war, diese Bekenntnisse, sondern man es damit ernst meint, dann könnte man von heute auf morgen was tun. Also jeder Hersteller ist natürlich eingeladen, beispielsweise an CTAP heranzutreten und zu sagen, wir packen hier unsere Lizenz in den Pool. Insofern ist man da nicht aus der Verantwortung, nur weil man eben ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und ich denke, wenn man sich anguckt, was für eine Kursbonanza viele von diesen Herstellern jetzt hingelegt haben die letzten Monate, glaube ich, muss man da auch kein Mitleid mit den Aktionärinnen und Aktionären haben, wenn jetzt durch Androhung von Zwangslizenzen oder Ähnliches die Kurse vielleicht mal ein bisschen runtergehen. Aber natürlich ist vor allem auch die Politik da im Fokus, weil die Politik setzt natürlich die Rahmenbedingungen. Die Politik ist dem Lobbydruck ausgesetzt, natürlich. Und die Pharmaindustrie ist eine der schlagkräftigsten Wirtschaften im Bereich, was Lobby angeht, ist die lukrativste Branche der Welt. Das geht meist mit Lobbymacht einher. Ich denke, man sollte einfach die Blockadehaltung, die viele politische Akteure haben, auch wirklich aus ideologischen Gründen, würde ich sogar sagen, diese Blockadehaltung beim Thema Intellectual Property, also geistiges Eigentum, einfach aufgeben. Also es ist einfach ein Irrweg. Wir wissen, dass geistiges Eigentum im Bereich Gesundheit ein massives Problem ist bei der Versorgung von Menschen weltweit, bei allen möglichen Erkrankungen. Es ist immer der Elephant in the Room eigentlich bei fast allen Themen. Es ist nicht das einzige Problem, ganz klar, aber es ist ein ganz elementares Problem. Und da kann die Politik auch ganz konkret, wir haben ja Vorschläge auf dem Tisch, kann sie natürlich tätig werden. Das reicht von, die Bundesregierung könnte formell CTAP unterstützen, hat sie sich immer noch nicht für ausgesprochen beispielsweise. Man braucht da ein paar wichtige Zugpferde, damit das Ganze auch attraktiver wird. Die Bundesregierung könnte innerhalb der EU darauf einwirken, dass man bei der WTO nicht mehr den Waiver blockiert. Die USA sind ja einen Schritt vorgegangen, zwar leider nur in Bezug auf Impfstoffe, aber immerhin. Das heißt, da hat sich eine Tür geöffnet. Und natürlich ist Politik da handlungsfähig, und auf nationaler Ebene steht es den Ländern frei, auch Zwangslizenzen durchzuführen. Man muss eben das Echo aushalten können, was damit einhergeht, was eben sehr, sehr massiv ist. Aber die Möglichkeit wäre da. Der Waiver würde all das deutlich einfacher machen, weil eben die einzelnen Länder nicht durch diesen aufwendigen und anfälligen Prozess für individuelle Zwangslizenzen gehen müssten und der Druck auf sie dann geringer wäre, weil es eben von der WTO kommen würde. Also hier wäre auf jeden Fall ein Lösungsansatz. Und die Zivilgesellschaft hat natürlich auch da eine Rolle zu spielen, das ist ja auch klar.
Ja, nun werden die wenigsten auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer in der Pharmaindustrie an entscheidenden Stellen sitzen oder auf politischen Ebenen. Also falls welche dabei sind und das gehört haben, dann wissen die jetzt, was sie tun können. Aber was können denn einfache Bürgerinnen und Bürger beitragen, um da eine Verbesserung herbeizuführen?
Ja, ich denke, man muss sich hörbar machen. Ich glaube, das ist wichtig. Also es ist ja auch ein sehr komplexes Thema, das ist klar. Es ist ein Thema, wo man sich sicherlich auch ein bisschen erst reinfuchsen muss. Gerade geistiges Eigentum ist sehr, sehr sperrig beispielsweise. Aber wir sind in einer globalen Situation, wie wir sie also sehr, sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Und wir haben gesehen, aber auch bei Pandemien wie beispielsweise bei HIV/AIDS, was passiert, wenn eben ungleicher Zugang herrscht, wenn im Norden behandelt werden kann damals und im Süden eben nicht, weil die Präparate nicht verfügbar sind oder nicht bezahlbar und die Menschen wirklich einfach dadurch zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden sterben. Und ich glaube, man muss sich dessen bewusst machen, dass das der jetzt der Moment ist, um da auch die Scheuklappen abzulegen und sich zu engagieren und Druck zu machen. Das kann lokal passieren. Wir wissen zum Beispiel, in Tübingen gibt es zivilgesellschaftliche Akteure, die versuchen, da an CureVac heranzutreten, die ja auch hoffen, bald ihre Zulassung zu bekommen für ihren Impfstoff, der sich für den globalen Süden gut eignen würde beispielsweise. Also man kann lokal gucken, was man da machen kann. BioNTech sitzt in Mainz beispielsweise. Wir haben noch ein paar andere Akteure da im Boot. Also da kann man was machen. Ich glaube, man muss sehr stark diese Frage auch in andere zivilgesellschaftliche Bereiche reintragen, wie die Menschenrechtsdebatte, weil Gesundheit ist ein Menschenrecht. Also man muss das breiter sehen als nur die Frage von Gesundheit. Denn das, was gerade passiert, wirft ja auch die Armutsbekämpfung um Jahre zurück, hat einen riesigen Einfluss auf die Frage von gendergerechten Lebens in vielen Ländern. Also natürlich für die Rolle der Frau beispielsweise in vielen Gesellschaften ist das, was im Augenblick passiert, ein fürchterlicher Rückschritt. Und ich denke, das muss man sich klar sein, dass das ein großes Querschnittsthema ist momentan. Man muss Druck machen auf die politisch Handelnden, wo es geht. Man muss klar sagen, wir wissen durch viele Umfragen, dass in Deutschland viele Menschen durchaus dem sehr positiv gegenüberstehen, beispielsweise Patente zeitweise aufzuheben. So, das muss man, denke ich, auch klar machen, damit man eben nicht da bevormundet wird und Akteure einfach sagen können, ach, die Bevölkerung will das ja eh nicht, die will nur selbst versorgen werden und ansonsten will die ihre Ruhe haben. Das, denke ich, ist etwas, was man ganz klar auch widerlegen muss. Und letzten Endes, wir wissen, es gibt einen starken Lobbydruck aus Wirtschaftsseite. Die Zivilgesellschaft hat auch die Aufgabe, dem einen Gegendruck entgegenzusetzen. Und wir haben ja auch Bundestagswahlen in diesem Jahr. Bis dahin wird das Thema leider nicht ausgestanden sein und wir wissen, wie sich die Parteien unterschiedlich dazu positionieren. Wir haben auch letzte Woche im Bundestag ein paar Vorschläge sind da eingebracht worden. Insofern ist das natürlich auch eine Möglichkeit, abzustimmen. Es gibt viele Möglichkeiten, man muss es nur wollen.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Also Max Klein von der Buko Pharma Kampagne sagt, informiert euch, engagiert euch. Und dann lässt sich da auch was bewegen. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Vielen lieben Dank und noch einen schönen Tag.
Ich begrüße jetzt Suleiman Al-Mahmoud, der 2015 nach Deutschland geflohen ist. Hallo Suleiman.
Ja, hallo. Schönen Tag.
Stell dich doch bitte kurz einmal vor. Wo lebst du und was machst du?
Ich lebe jetzt gerade in Erfurt seit 6 Jahren. Und bin seit 2017 ungefähr bei diesem Verein Spirit of Football und arbeite ich als Berater für die Ausbildung und Jobbesucher. Genau. Und außerdem, dass ich beschäftige mit den Kindern und viele Projekte, dass ich mitgemacht habe, die mit gegen Rassismus und jüdischer Geschichte im Und habe ich auch noch ein Jahr, der war 2018 in Uni Erfurt, auch mitgearbeitet, auch als Berater für die Ausländer, die studieren möchten. Genau.
Ja, Spirit of Football sagt mir was, machen spannende Projekte, eben auch mit vielen Geflüchteten und Antirassismus und so. Das geht ja nur alles gerade nicht. Wie lebst du denn jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit? Also die Sachen, die du genannt hast, sind ja vermutlich nicht mehr so möglich oder zumindest nicht mehr so einfach. Welche Auswirkungen hat Corona auf dich und dein Leben?
Ja klar, ehrlich gesagt, Corona hat mich richtig unter Druck gesetzt zurzeit, so wie man einfach alleine isoliert. Das ist auch für mich auch mein Vertrag bei Spirit of Football konnte nicht mehr verlängern, das weil jetzt die neue Corona-Pandemie, neue Regelung, das hat einfach richtig alles gestoppt, ehrlich gesagt. Und die ganze Zeit bin beschäftigt nur zu Hause, das isolieren, und aber trotzdem, das hat bei mir nicht so mein Leben zu Ende, sondern habe ich mich auch für die Ausbildung beworben und ich habe schon eine Zusage bekommen, dass ich am August als medizintechnisch Radiologieassistent anfange. Ja.
Ja, das sind doch schöne Aussichten. Aber wie sind denn die Auswirkungen auf andere geflüchtete Menschen in deinem Umfeld? Du kennst ja das sicherlich ein paar. Gibt es da vielleicht Unterschiede zu Deutschen? Also ne, wir sollen auch zu Hause bleiben, uns nicht mehr mit allen möglichen in großen Gruppen treffen und sowas. Das ist vermutlich ähnlich. Aber gibt es da noch Besonderheiten, die jetzt Deutsche nicht so betreffen?
Ja klar, zum Beispiel jetzt im Ramadan. Zum Beispiel, das ist einfach für die Ausländer im Ramadan, wenn man einfach in Gruppe sich trifft. Und zurzeit, ehrlich gesagt, mit dem Corona-Regelung ist einfach unmöglich. Und wenn man einfach, das kann sein, dass nur mit zwei Personen, nicht mehr. Oder, aber meiner Meinung nach, die Deutschen, ich weiß nicht, das allgemein, die sind nicht so, die sind einfach in einer Gruppe, in Gruppe, so einfach Familien und so. Nicht so große wie bei uns. Bei uns richtig mehr sozial. Das, wenn man einfach kleine Gruppe sieht mehr als 20 Leute.
Ja, es ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob jetzt eine Familie aus 5 Personen besteht oder dann eben mal schnell aus, genau, 15 oder 20.
Ja, klar. Ja.
Nun gibt es ja einige Corona-Verordnungen, Verbote, Testangebote und weiß ich nicht was zu den Impfungen und sowas. Nun ist ja bei vielen Zugewanderten die deutsche Sprache noch ein Problem so.
Ja, klar.
Und solche Verordnungen sind ja nur auch nicht im einfachen Deutsch unbedingt formuliert. Also da haben ja selbst Muttersprachler in manchmal Schwierigkeiten, das zu verstehen. Aber wie kommen denn die Informationen zu sowas, zu dir oder auch an die Gruppe von ausländischen Menschen, die eben nicht fließend Deutsch sprechen? Kommt ihr da ran oder wie läuft das?
Naja, das ist einfach, es gibt überall die einfach in Medien irgendwelche, jemand, der man übersetzen kann. Das ist keiner so unmöglich, dass diese Deutschsprache, die Muttersprache, ehrlich gesagt, nicht übersetzen oder die Information nicht mitbekommen. Aber ganz einfach, heutzutage, wie man sieht, einfach die Medien, WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, überall. Einfach gibt es, ehrlich gesagt, in jeder Teil eine Person, die man einfach übersetzt. Und dass man immer mitbekommen hat oder auch die deutschen Medien auch heutzutage, das hat einfach mit mehreren Sprachen übersetzen. Ja.
Wenn ich mir jetzt die Thüringer Corona-Verordnung auf deren Internetseite anschaue, da steht es einfach nur in Deutsch. Das heißt, es klang jetzt so für mich, als gibt es dann aber schon einen, naja, in den Communities so dann immer mal Leute, die das eben in, keine Ahnung, Arabisch, Farsi oder was gerade gebraucht wird, dann auch übersetzen.
Ja klar, das ist einfach, wenn ich das mitbekommen habe auf Deutsch, lese ich das und dann übersetze auch für die anderen Freunde. Das einfach teile ich die Information. Das einfach behalte das nicht nur für mich. Sowas einfach von Person zu einer Person zu einer Person einfach.
Ja. Das ist so eine Solidarität untereinander, genau, die ihr da praktiziert.
Ja.
Gibt es denn etwas, was ihr euch von deutschen Behörden oder auch von engagierten Menschen euch gerne wünscht? Also in Bezug auf Corona, gibt es Möglichkeiten, dich und andere Geflüchtete irgendwie zu unterstützen?
Ich bin Einziger, der hat einfach ein Problem mit den Behörden, ehrlich gesagt, obwohl ich das als Berater gearbeitet habe. aber diese Bürokratie wirklich durch Corona ist einfach sehr, 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 sehr einfach langsam. Weißt du, was sehr langsam, zum Beispiel bei Bürgeramt zum Beispiel. Meine Aufenthalts ist seit letztes Jahr im August abgelaufen. Und im August, ich habe sie beantragt. Und bis jetzt habe ich gar keine Antwort. Ich habe gar keine Dokumente. Und letzter Monat, ehrlich gesagt, ich hatte richtig sehr Schwierigkeiten, Antwort zu bekommen. Nur eine Antwort. Das ist ein Monat nur ins Telefon, ins E-Mail, keine Antwort bekommen. Dann hatte irgendwelche Person hat mir einfach geholfen. Dann bekomme ich Antwort. Und bis jetzt, ich habe keine Aufenthalts, nur als Funktionsbescheinigung, obwohl ich bekomme das sowas.
Aber sowas kann ja auch durchaus harte Konsequenzen haben. Also ich weiß es nicht, wenn du jetzt kontrolliert worden würdest und hast keinen gültigen Aufenthaltstitel, das kann ja auch richtig zu Schwierigkeiten führen, vermute ich mal.
Ja, aber zurzeit durch Corona, das bekommst du irgendwelche eine Papier, der heißt Corona-Bescheinigung, die man einfach, du kannst überall hingehen, ohne was zu sagen. Genau, nur in Deutschland. Aber manchmal, er will irgendwo fliegen. Das ist nicht für mich, aber für andere Personen, die arbeiten zurzeit. Ich habe viele Freunde, die hatten richtig ein Problem. Die ganzen Ausländer, ehrlich gesagt, jetzt in Erfurt, bestimmt in Erfurt, sie hatten die größte Problem bei Bürgeramt, bei Ausländerbehörde mit dem Aufenthalt. Das ist die Wunsch, glaube ich, für alle, die einfach ihre Unterlagen schnell wie möglich bearbeiten können.
Mhm. Ja. Genau, okay, dann ja, und die Frage, es wird jetzt an immer mehr Stellen auch erwartet oder ist es notwendig, einen Test zu haben? Wie einfach oder schwierig ist es dafür, für dich und deine Community an so einen Test zu kommen, um was ich zum Beispiel auf die Buga zu gehen oder irgend solche Sachen zu machen?
Glaube ich, wir sind schon jetzt, die meisten, was wie ich kenne, sie sind einfach 6 Jahre in Deutschland. Wir sind ehrlich gesagt so, wir fühlen sich auch ein Teil in dieser Community. Nicht nur, dass wir sind Ausländer-Community und die Deutsche eine andere Community. Genau. Mhm. Was die Regelung da, wir respektieren das, wir machen das weiter. Genau. Das ist wichtig für uns. Mhm. Ist egal, ob das uns das gefällt oder nicht. Das gibt es viele Leute, die einfach nicht erwünschen. Aber genauso, das ist ja okay, irgendwie ist es nervt, aber es ist wichtig.
Ich meine, das Virus macht ja auch keinen Unterschied zwischen in Deutschland Geborenen und anderswo Geborenen, sondern ja, wenn wir es kriegen, kriegen wir es alle. Da fällt mir ein, wie ist es eigentlich mit Impfungen? Also nun wird ja so nach und nach dann doch immer mehr die Möglichkeit eröffnet für Impfen. Gibt es denn für dich als Geflüchtete irgendwie eine andere, sage ich mal, Priorisierung, Behandlung als mich als deutscher Staatsbürger, der hier geboren ist?
Ich habe morgen den ersten Termin, ehrlich gesagt, bekommen. Morgen habe ich den ersten, genau. Aber nicht wegen, dass ich als Geflüchteter bin. Nur durch, dass ich bei Spirit of Football arbeite, das ist einfach für Kinder und Dienst, sowas. Das habe ich schon bekommen. Und ich bin froh, dass ich jetzt wirklich morgen das erste Termin habe, weil irgendwie sowas, glaube ich, jeder muss das machen. Okay, das ist einfach freiwillig, aber wir müssen einfach zusammenarbeiten und zusammenkämpfen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, genau. Wir können Corona nur gemeinsam besiegen und da braucht es unter anderem eine hohe Impfquote. Dann vielen Dank, Suleiman, dass du zum Gespräch bereit warst. Und für die, die noch nicht das Glück haben, die Impfung zu bekommen, gibt es eine Möglichkeit, sich testen zu lassen per Schnelltest, nämlich in der L50, in der Lasallstraße 50 in Erfurt, ist im Mai und auch im Juni auf jeden Fall jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Und dann auch unter der Woche immer mal am Dienstag oder Donnerstag. Also die nächsten Termine sind zum Beispiel der 18. Mai von 19 bis 20.30 Uhr und am 25. Mai und am 27. Mai auch jeweils von 19 Uhr bis 20.30 Uhr in der Lasallstraße 50 in Erfurt zum kostenlosen Corona-Schnelltest.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende, zumindest dieser Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft. Zum Nachhören gibt es die Sendung demnächst in der Mediathek von Radio Frei und auf der Webseite www.geborgte-zukunft.de. Dort findet ihr auch die anderen Ausgaben der Sinnereihe. Wenn ihr Meinungen, Kritiken oder Anregungen für ein spannendes Thema habt, schreibt diese gern an geborgte-zukunft@radiofrei.de. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich kriege mich für alles frei.